Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wie ist es?
Halbzeit, würde ich sagen, ne? Bald sehen wir uns wieder.
Yo. Das sehen tun wir uns doch, Josh.
Ja, wenigstens, also online sehen wir uns, aber in Natura ist das schon mal ein Unterschied. Ich will ja nicht sagen, die Kamera macht dick, aber sie ist auf jeden Fall, sie macht dich rot. Oder du hast immer noch Sonnenbrand.
Na, das ist hier die natürliche Röte der Sonne. Man will ja auch nicht im Schatten versauern hier. Ne? Man muss ja auch ein bisschen, man schwimmt man ein bisschen, man schnorchelt ein bisschen. So, was man so macht im Urlaub.
Es ist eigentlich nur die Reflexion vom Wasser, ne, warum du so rot bist.
Ja, ich bin aber nicht am Roten Meer. Oh, schlecht. Apropos schlecht, wir haben Beschwerden bekommen.
Ja. Wir haben es ja schon angekündigt, dass der Ton jetzt die nächsten Wochen nicht ganz so gut ist. Jetzt war es letzte Woche, haben wir es mal andersrum versucht, beziehungsweise dadurch, dass ich jetzt ja zu Hause bin und du bist unterwegs, war es mit der Audioqualität ein bisschen schlechter. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeregelt. Ich hoffe, diesmal ist es ein bisschen besser. Hat natürlich auch mit dem Empfang zu tun. Wir sind weiterhin auf dem Kommunikationsmedium eines Handyherstellers und nicht auf einer anderen Plattform. Das haben wir gerade eben versucht, aber das hat nicht so gut funktioniert.
Ja, das war technisch, war das Mist, um das mal so auszudrücken. wir hoffen, dass das jetzt so klappt und wir arbeiten auch dran, dass es beim nächsten Mal anders wird. Da lassen wir uns dann andere Lösungen einfallen und werden das mal testen, dass ihr auch die gewohnte Qualität von uns bekommt. Nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Tonqualität her.
Das ist nicht unser Anspruch, wobei ich habe als Witz gesagt, da müssen wir noch antworten auf den Kommentar, aber ich habe als Witz gesagt, dass wir uns ja dem sinkenden Niveau der AFLE anpassen.
Ja, unser Ton sinkt mit dem Niveau quasi. Ja. Das ist aber schlecht, Thomas. Das ist aber wirklich schlecht, weil nächste Woche steht uns ja auch ein Spiel ins Haus, was vom Niveau her, wobei über das Niveau müssen wir gar nicht sprechen, da müssen wir immer sprechen über den Spieltag gleich. Vom Niveau her war das ja gar nicht so schlecht. Es war halt nur eindeutig.
Genau, das ist das Thema. Ich glaube, das ganze Wochenende stand im Bild des Eindeutigen. Denn es war ganz klar Favoriten gegen, wie nennt man es, den letzten Rest vom Schützenfest. Aber das war die quasi Top 3 gegen die Losing 3 oder die Bottom 3. Also dementsprechend war da nichts zu erwarten, auch bei keinem der Spiele. Ich habe auch diverse Meldungen bekommen und Nachrichten bekommen, dass es nicht geschaut wird am Wochenende, denn das Ergebnis ist eh ohne Aussage, beziehungsweise es wird gar kein am Wochenende gar kein Spiel geguckt, egal ob es jetzt am Samstag oder am Sonntag war. Die IFA hat ja auch Global Bye Week gehabt, dementsprechend waren da auch keine Parallelspiele. Und so konnte man das Wochenende vielleicht mal abseits vom europäischen Football schauen und die GFL zum Beispiel. Denn die Düsseldorf Panther haben gewonnen.
Ja, haben sie. Überraschenderweise muss man dazu sagen. Also wenn man sich die ganze Saison anschaut, muss man das generell bei den Panthern sagen. Aber Glückwunsch. Man arbeitet gegen den Abstieg. Ne? Man wollte ja immer in die Playoffs. Man arbeitet gegen den Abstieg. Aber das war schon recht wichtig, muss ich sagen. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, Rheinfire hat ja auch wichtige Punkte geholt, weil damit sind wir nun endgültig fest qualifiziert für die Playoffs.
Geclincht, wie es so schön heißt.
So, genau. Playoffs geclincht. So heißt das.
Ja.
Genau. Gott sei Dank. Ich hatte schon Befürchtungen.
Ja.
Aber die Befürchtungen haben sich nach dem ersten Quarter zerschlagen.
Ja, was auch noch ein Thema ist, wo wir gerade bei Panther waren, die U20, die haben sich qualifiziert für den Junior Bowl.
Ah, also ach, die das sind, war, haben jetzt die haben auch gegen gewonnen. Hamburg gespielt, ne?
Ja, da bin ich mir gar nicht sicher. Gegen gespielt. Auf jeden Fall haben sie auch wieder gewonnen und stehen jetzt im Finale des Junior Bowls. Also da die Jugend von den Düsseldorf Panthern immer grandios gut. Und die haben ja auch vorletzte Woche war ja auch dieses 100-0 da mal abgefertigt. Ja. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was da im Junior Bowl passiert.
Denn, wann ist denn der? Weißt du das?
Die sind ja auch grandios gut. Ich gucke mal eben. durch hier.
Aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass die eine outrageous Saison gespielt haben und durchaus verdient im Finale stehen.
9. Also August in Schwäbisch Hall. Warte mal, 9. August, da sagt mir doch irgendwas.
Ja, das ist der Sonntag. Ich komme am 8. August komme ich wieder und am 9. August ist der Sonntag.
Da haben wir das quasi. Spiel gegen Berlin.
In Berlin.
In Berlin.
Vielleicht haben wir das Spiel.
Ohne,
da müssen wir ja auch gleich noch
genau,
zu sprechen.
Ohne Zuschauer. Das steht ja schon mal fest.
Das auf jeden Fall.
Ansonsten den Rest werden wir gleich besprechen.
Ja.
Was da so sonst
steigen
passiert ist.
Ein.
Genau, aber unser Spiel ist natürlich wichtig, denn ihr wollt alles wissen, was und mit Ryan Fire passiert. Und wir waren zu Gast in Paris. Diesmal war es ein neues Stadion, wo wir noch nicht waren. Das ist Stade Vélodrome Jacques Anquetil. Eine Sportstätte mit, wie es heißt, ne, Vélodrome mit einer Radrennbahn drumherum.
Historie hat das. Da wurden schon Olympische Spiele drin abgehalten. 1900, ich weiß es gar nicht. Es ist auf 1800 irgendwas erbaut worden. Ich glaube sogar Olympische Spiele 1900 oder so. War das tatsächlich Wettkampfbahn?
1924, die Olympischen Sommerspiele waren das.
Siehste? So.
Also da, ehrwürdig historisches Stadion. Wie gesagt, mit einer Radrennbahn drumherum. Die wurde zum Glück nicht benutzt und ich sag mal so, auch hinter den Endzonen war noch ein bisschen Platz, sodass man sich nicht verletzen konnte.
Na Gott sei Dank. Ja, aber wir haben schon gesagt, es war ein recht eindeutiges Spiel, muss man ja sagen. Wir haben ein knackiges 62-6 abgeliefert. Und in der Halbzeit stand es schon 41-6.
Ja, da war seitens Paris auch einfach gar nichts. Also egal, wo man da hinschaut, da war nichts außer eine gewisse Aggressivität und Nervosität auf dem Spielfeld. Das hat man ja aber auch schon bei dem Hinspiel bei uns in Duisburg damals gesehen, dass da die Gemüter hitzig waren. Und komischerweise ist es immer Paris. Also auch letztes Jahr in der ELF waren auch die Spiele gegen Paris auch schon spielertechnisch angeheizt, sagen wir mal so. Und jetzt neues Pariser Team. Trotzdem scheint die Abneigung zwischen deutsch-französischen Teams zu sein.
Ja, ich habe übrigens, ich habe das ja auf AFLE hier im Stream verfolgt. Und man hat auch den einen oder anderen gesehen mit Merchandise der Paris Musketeers, interessanterweise. Da habe ich T-Shirts und Cappies gesehen.
Ja gut, das sind natürlich dann die spielfrei hatten. Ne? Dementsprechend haben die sich angeschaut, was kann man noch für europäischen Football gucken. Und die Spiele von Ryan Fire an sich sind ja auch nicht schlecht zum Gucken. Also dementsprechend kann ich da schon die Pariser Fans verstehen, sei es jetzt die Musketeers oder die Lights, dass man dann sich ein Spiel anguckt vom Ergebnis her. Ja, du hast es angesprochen, ne? Also 62-6, das ist jetzt aus Pariser Sicht nicht ganz so optimal. Aber trotzdem waren ja ein, zwei schöne Drives auch von uns dabei.
Ja, also man muss sagen, es ist gut, jetzt mal wirklich weggewischt, dass da wirklich wenig Gegenwehr war. Ne? Also die Pariser Defense war völlig überfordert mit der Offense und auf der anderen Seite genauso. Ne? Also muss sagen, besonders die O-Line von Paris war überfordert, wenn ich das mal so sagen darf, vorsichtig, weil was wir da für einen Druck aufgebaut haben und sowohl der Herr Finn als auch nachher der Herr, Dadur, die hatten keinen schönen Arbeitstag. Muss man leider so sagen. Ja, haben wenig Pässe versucht auch. Also wenn man nochmal auf die Stats guckt, dass der Herr Finn 8 Passversuche hatte, von denen nur 5 angekommen sind. Und sein Gegenüber und sein Kompagnon dann in der zweiten Halbzeit 9 Passversuche mit 3 Completions. Schwierig.
Ist jetzt nicht ganz schwierig. So viel. Ne? Das ist schon echt schlecht. Muss man dazu sagen. Also wir sprechen ja ab und zu mal über Quarterback-Ratings. Wir haben ja auch die letzten Wochen immer mal wieder über das Up and Down von Kenji Bahar gesprochen, dass sein Quarterback-Rating ja auch sehr, sehr durchwachsen teilweise ist. Also die 74 Quarterback-Rating von Herrn Finn haben wir ja letzte Woche auch schon gehabt, bei uns auf der Seite. Und davor die Woche. Aber ein Quarterback-Rating von 2,8. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Quarterback-Rating auch einstellig sein kann. Also, das ist ja der Ersatz-Quarterback, du hast gerade angesprochen, 9 Attempts, 3 Completion für 10 Yards, also ein Average von 1,11 Yards, eine Interception und ein Sack reicht dann wohl nicht für eine zweistellige Quarterback-Rating.
Ja, also ganz übel und jetzt muss man ja auch sagen, dass zusammengenommen kommt da eine Netto-Yards von 48 bei raus. Also 48 Brutto-Yards. Wenn man jetzt noch abzieht, die Sacks, die da gelaufen sind, waren ja insgesamt 4 Sacks, ziehst du die noch ab, die jeweils circa 4 Yards gekostet, oder circa jeweils 10 Yards gekostet haben, dann kommst du kaum über ein Passing über 0.
Ja, bist du bei plus also minus 0, ja, das ist schon.
Ja, also das ist schon ganz, eine ganz, ganz üble Sache und das war wirklich völlig überfordert. Also in jeglicher Hinsicht, also ist er noch mal ein bisschen aufgeflackert, das Pariser Licht mit dem Touchdown da zum, was war es, zum 14-6. Aber das war's dann auch. Da kam sonst gar nichts mehr, muss man leider sagen. Und du hast es gesagt, diese Nervosität, die da war und auch Aggressivität, die war auch eher auf Pariser Seite. Wir haben ja die Nummer 77, der nach seinem Faustschlag oder nach seinem dreifacher Faustschlag war es ja schon.
Hat ja, wobei, da muss ich, es wurde ja dann im Videobeweis nochmal angeguckt, was da genau passiert ist. Und ehrliche Meinung, ich hätte sogar 2 aus Pariser Sicht rausgeschmissen. Denn die 71 hat den ersten Schlag gegen Herrn Schröter gesetzt und danach bei der weiteren Rudelbildung hat der Nummer 77 dann dem Herrn Schröter das zweite Mal auf das Gesicht gehauen. Also er hat von 2 Parisern auf die Nase bekommen und dann, da musst du jetzt regeltechnisch mich mal ein bisschen aufklären, wie das abläuft. Aber an sich sind das ja beides Personal Fouls, die auch geahndet werden könnten. Oder ist das dann so, es wird nur eine Strafe ausgesprochen?
Also das muss, also gerade wenn es Faustschläge sind in Richtung Helm, wie auch immer, dann sind das Ejections. Ne? Also dann fliegst du dafür sofort raus. Ne? Das sind Personal Fouls, die in die Richtung gehen, dann hast du auf dem Spielfeld nichts mehr zu suchen. Ne, eigentlich sind es ja 2 Personal Fouls, ne, du hast das erst beim zweiten Personal Foul raus bist, aber also Personal Foul, so ein Late Hit oder ein Face Mask oder sowas, ne, das sind ja dann diese klassischen Personal Fouls, aber das sind eben, es gibt auch noch das Targeting, wie es heißt, das ist an sich, dass du mit dem Helm Anlauf nimmst und so, ne, und sowas gehört auch in die Richtung Targeting, ne, also das ist wirklich grob unsportliches Verhalten und um es nochmal auf Deutsch zu sagen, und dafür fliegst du eigentlich raus. Und da reicht auch schon ein Faustschlag. Jetzt hat die 77, der hat 3-mal geschlagen tatsächlich. Ne? Also es ging dann, einen hat er getroffen und hat dann noch 2-mal in die Luft gehauen. Aber das war schon. Jetzt haben sie nur das eine bestraft, man hätte sie auch beide rausschicken können. Ja, absolut.
Natürlich ist die Frage, wieso kommt es zur Rudelbildung? Ich habe auch so ein bisschen mal es sind nette Worte gefallen. Da muss man natürlich auch sagen. Ich glaube so ein bisschen, dass unser Nazir Strater, der auch schon ejected wurde, zumindest, ich glaube, er hat da ein paar Nettigkeiten gesagt. Was er gesagt hat, kriegt man natürlich nicht mit. Aber er war im Zentrum der Rudelbildung und möglicherweise, galte ihm eigentlich der Faustschlag und Lino Schröter stand da einfach nur im falschen Moment mit dem Gesicht im Weg.
Das kann absolut sein. Also möchte ich beim Nazir jetzt auch keine Hand für ins Feuer legen. Der hat bestimmt mal ein paar nette Worte gefunden, wie gut die Mutter aussieht oder so vielleicht. Und aber das ist dieser Dirty Talk, der ist ja nun allgemein bekannt, den gibt's halt im Football. Ne? Also da musst du dann aber diszipliniert genug sein und da drüber stehen und dich nicht dazu reizen lassen. Hast du ja bei Herrn Strater gesehen, er hat sich auch provozieren lassen, als er ejected wurde bei uns zu Hause mit der angedeuteten Pistole. Ist halt genauso. Und das sieht, und ich finde es gut, dass es sofort und hart bestraft wird. Das ist so. Das macht den Sport auch aus, dass eben solche Szenen wirklich wenig stattfinden eigentlich. Klar gibt es mal Emotionen, die kochen über und dann wird mal geschubst und gerangelt und auch ein paar Nettigkeiten ausgetauscht. Aber alles eben, was in die Richtung geht, ich möchte den Spieler verletzen oder gegen Schiedsrichter oder sonst irgendwas, das wird halt sofort geahndet. Das ist halt so. Finde ich auch gut und da haben sie es gesehen, war die richtige Entscheidung. Ja. Bis auf vielleicht, klar, hätte vielleicht noch einer gehen müssen, aber gut, es ist einer gegangen, haben sie erstmal an die Schiris gezeigt, okay, pass auf, hier haben wir im Griff und danach klar war es noch ein bisschen hitzig, aber da kam jetzt solche Szenen, kam danach eigentlich ja nicht mehr vor.
Ja, das fand ich auch interessant, der Deutsche kommt da. Ich habe es auf Sport 1 geguckt, das Spiel. Sagt, das war ja der rechte Guard, ist es ja gewesen, Matthew Henry. Und dementsprechend musste der Backup rein. Und das Gap zwischen erster und zweiter Reihe ist natürlich deutlich höher bei Paris als bei uns. Und dementsprechend waren sehr viele Fallstarts und auch dementsprechend zwischendurch auch ein paar Lücken auf der rechten Seite, die wir rigoros ausgenutzt haben für Sex. Und das ist natürlich dann doppelt bitter. Ne? Du bist als Starter, lässt du dir so einen Faustschlag da rausrücken und dann fliegst du raus und dementsprechend muss ein Backup rein und dann kassiert auf deiner Seite der Quarterback ohne Ende oder verliert ohne Ende Yards und du verursachst Strafen, die dich dann auch wirklich das Spiel kosten. Wobei das Spiel war vorher auch schon gegessen, aber trotzdem hat es den Drive kaputt gemacht.
Ja, ja, absolut, absolut. Guck mal, ich habe mir gerade nochmal die Stats angeguckt, wo ich gesagt habe, dass die Yards gehen gegen null. Also die Passing Yards sind offiziell 24, weil die 4 Sacks 24 Yards gekostet haben und die dann von den 48 abgezogen. Ja, war's das quasi. Aber dann kannst du auch noch die Tackles for Loss mit dazu zählen. dann bist du ganz schnell im Minusbereich. Ne? Aber ja, also über die Statistik muss man nicht gucken, da ist Rainfire einfach in den 22 First Downs gegen 7 First Downs, 414 Yards gegen 115 nur. Das ist schon schwierig. Null von, die haben eine Third Down Efficiency, 0 von 8, die Paris.
Ja, da war aber auch nicht.
Achtmal den Third Down versucht und kein einziges Mal hat es geklappt. Bei Rainfire sind 6 von 9. Ja, wir waren 6-mal in der Red Zone, 6-mal in Touch, also 6-mal gepunktet. Also kannst du einfach nichts machen. 5 Penalties nur, 35 Yards.
Ja, es sind 7 Yards, ist jetzt keine große Strafe dabei gewesen. Jetzt auch keine, wobei wir hatten 2 OPIs, was ja auch interessant war.
Ja.
Eine Strafe, die recht selten ist. Wir haben es ja an Erinnerung, es war das Finale 2024. Wo wir auch beziehungsweise Wien die OPI in der Endzone hatte und uns einen Touchdown besorgt hat. Ja. Man sieht es eher selten, weil es ist eher die klassische DPI, dass ja der Passverteidiger sich da etwas vor den oder mit dem Spieler arbeitet. Und die OPI, wer es nicht kennt oder nicht weiß, es ist dann einfach, dass dann quasi die offensive Mannschaft schon blockt, bevor überhaupt der Ball in der Nähe bzw. der Ballspielende kommt. Und du darfst ja nicht einfach so wen umtackeln, wie du Bock hast, sondern das ist ja immer nur Spielgeschehen abhängig. Und oftmals ist halt auch so, dass wenn der Gegner, also die Defense, die Chance hätte, den Pass abzufangen oder in die Nähe zu kommen, dass du dann die OPI bekommst.
Ja, also tatsächlich recht selten. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, wo wir gerade bei Nazir Streeter waren, der hat ein bockstarkes Spiel gemacht.
Ja.
Der hat in den richtigen Momenten getackelt. Der war immer da. Der hat ganz viele broken passes auf seinem Konto. Ich habe eine Situation dann noch, war glaube ich im zweiten Quarter, wo der Pass nach außen kommt und der ist eigentlich schon gefangen und er gibt ihm noch einen Tackle mit, dass er mit dem zweiten Fuß nicht im Auslanden kann. Und dann nachher sogar noch den Ball verliert. Da gab es auch noch eine Challenge von Paris.
Genau, Paris hat gechallenged, ob es doch complete war. Ja. Ist schwierig zu sehen. Das ist ja auch mal, es zählt ja der ganze Fuß. Also man hätte sehen können vielleicht, also ich glaube, da hatten sie auch geguckt, ob er vielleicht, weil der erste Fuß war drin und dann kam der Hit von Nazir Streeter. Und beim Rückwärtsfallen sah es im ersten Moment so aus, als wenn der zweite Fuß quasi auf dem Boden aufschlägt im Feld. Und dann wäre es natürlich ein gefangener Ball, aber der Ball war halt auch loose. Das ist ja auch das Thema, du musst ja Körper- und Ballkontrolle haben. Und selbst wenn beide Füße drin sind, aber der Ball sich schon löst, dann kannst du ja auch kein Complete Pass
und
geben.
Und auch da muss ich sagen, ist ja richtig, also der Call auf dem Feld war incomplete. So, und wenn du das jetzt nochmal in der Review siehst, dann brauchst du halt den festen Beweis, dass du das overturnen kannst. So, und das war nicht der Fall. Das haben sie vorher auch schon mit dem Fumble gemacht. Den haben sie sich ja auch ein paar Mal angeguckt, als Paris gefumbelt hat und wir dann den Ball hatten. Das haben sie sich noch ein paar Mal angeguckt. Und auch da, du konntest einfach nicht genau sehen, war der Spieler schon unten, war er nicht unten. Wenn er unten war, war er vielleicht auf einem anderen Spieler drauf, also noch gar nicht am Boden. Und wann war der Ball jetzt wirklich loose? Das konntest du halt nicht sehen, weil viel zu viele davor waren. Da hat es keinen guten Winkel. Und dann, wenn dem so ist, dann Ruling on the Field stands. Dann bleibt es halt so. Und das war jetzt das Pech von Paris, dass wir keine 25 Kameraperspektiven haben wie in der NFL, sondern nur in Anführungsstrichen 5, 6, aber das reicht dann halt schon manchmal und diesmal hat es nicht gereicht, ist halt so.
Ja, die auch wieder auf der Hebebühne drauf standen, also es waren zwei in der Endzone oder hinter dem Spielfeld, jeweils vier von einer Seite oder zwei an der Seite, dementsprechend gab es nicht viele Blickwinkel, du hast gerade gesagt. Es ist natürlich auch wieder ne, schade, du hast in der Review nur die 6 gesehen, ob es wirklich 9 waren, wie angekündigt waren, weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht mal die Paris-Fahrer fragen, wie viele wirklich da waren.
Fragen wir doch mal die Funky Flames, die
schön, hab ich gesehen. Schön war auch, ich glaube, eine Kameraeinstellung, die kurz eingeblendet wurde, da wurde dann einfach in die Endzone gefilmt, aber vor der Kamera war ein Mast. Also dementsprechend war dann ein Drittel des Mittelfeldes, beziehungsweise in dem Kamerabild in der Mitte. Das mittlere Drittel war einfach nur ein silberner Pylon. Und da habe ich mir auch gedacht, also da hat einer in der Regie nicht aufgepasst. Das Bild sollte man vielleicht nicht zeigen. Wir haben dann auch schon umgeschwenkt auf die Hinter-Goalpost-Kamera, aber trotzdem, das muss einfach ein bisschen fixer laufen.
Ja, aber das ist nochmal, muss ich nochmal rausstellen. Also, was ich da am Anfang sagen wollte, der Strater hat wirklich ein bockstarkes Spiel gemacht und mit seinen, ich nenne sie mal die Best Moment Tackles, wirklich immer en point, wie der Franzose sagt, wirklich im richtigen Moment da gewesen, das war schon richtig gut. Er hat auch gute Returns, ist er gelaufen. Das ist ja so sein, Returns ist er gar nicht gelaufen. Das war ja der Herr Geiger läuft der Returns, Entschuldigung. Das war wieder falsch von mir.
Ja, wobei da ist auch, was war der Punt Return, den Joshua Scott returned hat, denn da ist Nasir Strater auch drin. Also die tauschen ja ein bisschen. Es sind ja Nasir Strater und Herr Geiger da hinten als Returner, je nachdem, wie die Kombination ist.
Aber beide
alle,
stark.
Alle,
beide
stark. Alle drei sogar, würde ich sagen. Also alle Returns waren echt grandios. Dementsprechend, du sagst es, ne? Also Nasir Strater hat ein bockstarkes Spiel gemacht.
Ja. Ich möchte noch jemanden hervorheben. Tim Sauerland.
Ja.
Also muss ich sagen, das erste Quarter gehörte wirklich den Tight Ends. Da wurden alle drei eingesetzt. Ja, vorneweg Tim Sauerland, der wirklich ein paar Catches da gemacht hat. Und dann aber auch, wenn man das mal richtig beobachtet, Jonathan Scott ist ja viel gelaufen auch, super vorgeblockt. Ja, also das war wirklich bockstark von vorn bis hinten. Tim, wenn du das hörst, Hut ab, Chapeau. Das war ein richtig geiles Spiel. Wirklich, wirklich gut.
Es ist, ich hatte das ja auch direkt geschrieben bei uns in der WhatsApp-Gruppe, was wir so ein bisschen, also ich fand natürlich schön, weil ein Tight-End-Spiel, also so ein deutliches Tight-End-Spiel, belebt natürlich gerade diese Pässe dann hinter die erste Defense-Reihe. Da steht ja dann der Tight-End und wartet auf den Ball. Denn was mir so ein bisschen nicht gefallen hat, war der Start des Spiels, wo wir dann mal wieder, also es ist ja eine gute Waffe mit Jonathan Scott als Running Back, aber mittlerweile wissen die Gegner, was wir machen. Also das hat man auch gemerkt, dass die ersten zwei Drives wirklich überhaupt keinen Raumgewinn gebracht haben, beziehungsweise sogar Raumverlust gebracht haben, weil die Pariser einfach direkt am Mann waren. Also hat die O-Line auch noch nicht gestimmt, also deswegen konnten sie auch durch, aber trotzdem war es so ein bisschen, man weiß jetzt ganz genau, was wir machen. Also da vielleicht wünschte ich mir so ein bisschen mehr Variabilität in den ersten Drives. Klar, die sind alle durchgeskriptet, dass du das erste Play machst. Aber trotzdem, wenn sich jetzt auch schon ein Pariser Team, beziehungsweise wir haben es ja auch bei Wien gesehen, bei dem Spiel und auch gegen die Panthers, dass der Gegner weiß mittlerweile, wie wir unseren Drive starten. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen flexibler werden. Und da fand ich dann wirklich gut, dass nach den zwei Drives auf Jonathan Scott dann wirklich mit den Tight Ends gespielt wurde und die Pariser auch dagegen keine Waffe hatten. Also Tim Sauerland oder Christopher Mielke, die haben ja beide ohne Ende Yards gemacht und hat mich sehr gefreut, weil wie gesagt, das sind einfach bockstarke Spieler und eine starke Position. Und wenn du dann so zwei Personen hast, die auch fangsicher sind, das ist ja auch das Thema, die haben ja nie einen Ball fallen gelassen, dann kriegt die Defense halt auch nichts zu packen.
Ja, Tim Sauerland hinter Kwofi und Geiger, vier Receptions, 40 Yards. Ne? Also im Schnitt 10 Yards pro Catch, das ist schon ganz nice, muss ich sagen. Mielke hat einen Catch, 11 Yards. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Wir haben, das ist das, was wir uns ja vorgestellt haben vor der Saison. Wir sagen es immer wieder, Spiel mit dem Tight End macht uns variabel und und unberechenbarer. Und das, was du gesagt hast mit dem Scott am Anfang, diese Läufe durch die Mitte, das war auch ganz lustig, ich habe das ja wieder auf Englisch geguckt, mit englischem Kommentar. Und da sagte dann der eine sagte dann nach dem, das war, glaube ich, direkt der erste Lauf von Jonathan Scott, wo er, weiß nicht, ein Yard hinter der Line of Scrimmage oder so gestoppt wurde. Und dann sagte er dann, ja, Scott was folded like a warm croissant. Das fand ich super. Schöner Spruch. Also die waren auch wirklich wieder gut, muss ich auch wieder sagen, mal hier Kommentar auf der AFL. Du hast es auf Deutsch gesehen, du hast gesagt, der Kommentar war auch gut. Ja. Und ich muss sagen, der Englische war auch wieder gut, war ein Brite und ein Amerikaner, die das da kommentiert haben. Wirklich super. Also auch mit einer Leidenschaft und vor allen Dingen auch mit Know-how, gut vorbereitet. Das war gut. Also Fernsehübertragung, mal wieder Hut ab. Und noch einen Hut ab habe ich. In Quarter 1 ist mir das aufgefallen. Monsieur González bei uns im Team.
Den hätte ich auch angesprochen, aber ich habe noch einen zweiten Namen. Der war auch bei uns am Mikrofon. Bennett Dimmer. Leck mich fett. Also die beiden haben ja mal Druck ohne Ende gemacht. Also ich stehe nicht umsonst auch oben in der Liste drin. Aber der gefühlt war Bennett ja bei jedem Drive am Quarterback dran. War ein, zwei Mal hat er vorbeigegriffen, aber dann kam der Herr Paz González und hat dann mal ein bisschen aufgeräumt. Dementsprechend bärenstarkes Spiel von den beiden. Und da muss ich echt sagen, ne, also Diego Paz González hat das echt gut gemacht. Also von der Liste her, wir haben auch echt viele Tackles gesetzt. Jetzt kein überragendes Spiel, wo wir einen haben, der hervorhebt, aber die ganze Bank weg. Ne? Also Paz González, Dimmer, dann Nino Schröter schon auf Platz 3. Große Kleinmann hat ja am Ende dann auch nochmal einen ordentlichen Tackle gemacht für Tackle for Loss und Sack. Und dementsprechend durch die Bank weg ordentlich performt. Ne? Also die ganze D-Line hat da einfach Druck gemacht ohne Ende. Hätte sogar ein, zweimal die Chance gehabt, noch mehr Punkte zu machen. Denn an den es waren mehrere Pass-Defenses da dran, also unter anderem auch Marius Rieks, aber auch der O'Neill waren da eigentlich schon, die hatten die Hände am Ball. Ne? Wenn man da ein bisschen wacher ist oder sich ein bisschen mehr dreht oder früher dreht, ist das ein abgefangener Ball, den man sich einfach gönnen kann.
Ja, absolut. Ja, was mir noch gefallen hat, wir haben mal zweimal wieder in die Trickkiste gegriffen. Wir haben einmal einen doppelten Flea-Flicker gehabt quasi. Ja. Und es hat beide Male funktioniert. Ne? Das fand ich großartig. Und einmal wieder den Endaround, wo der Geiger von links nach rechts oder was von rechts nach links, ich weiß es nicht mal, also einmal hinten
von links nach rechts,
und dann nach vorne. Das hatten wir letztes Spiel auch schon mal gesehen und davor das Mal auch. Also das ist so schon ein Standardspielzug geworden quasi. Und der scheint richtig zu funktionieren, wenn der Herr Geiger da Speed aufnimmt in der Horizontalen und dann in die Vertikale geht. Das ist richtig, richtig erfolgreich.
Ja,
also muss ich sagen, wenn der die Corner kriegt, dann ist er schwer zu stoppen.
Ja, er ist einfach, das sieht man ja immer, er ist brachial schnell und du sagst es, ne, wenn der im Endaround da kommt und wirklich den Schwung mitnimmt, dann ist es auch schwierig zu halten. Dann, das ist ja so schön mit der Energie, da ist ja die Geschwindigkeit mit drin. Ja. Und wenn er dann einmal kommt, ja, dann ist es halt einfach bockstark und super Spiel gemacht, wie gesagt, im Endround, du hast gesagt, war schon in den letzten Spiele drin. Sollte man wiederholen. Gut, die Frage ist, ne, gegen Wien und sowas ist eine andere Geschichte, aber trotzdem, es sieht gut aus, es macht Werbung. Der Doppel-Flea-Flicker, da war dann auch nämlich das deutsche Commentary, das gesagt hat, wie nennt man das denn jetzt? Weil den Flea-Flicker an sich kennt man ja, und das ist ja nur der einfache Ball zurück, aber den Double-Flea-Flick, da gibt es dann irgendwie keine offizielle Bezeichnung für. Das fand ich natürlich auch wieder witzig gemacht, ne?
Ja. Also es war gut gemacht. Also es zeigt, also das Playbook ist wesentlich variabler, als wir es letzte Saison hatten. Wir haben es drauf. Und lass uns mal einen Sahnetag haben, dann ist auch Wien schlagbar. Ne? Kennen wir ja schon aus Gelsenkirchen. Da war es genauso. Da war Wien auch der Favorit, was am Ende dann auch nichts gebracht hat. Das ist eine Formsache am Tag. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da vielleicht dann doch ein sehr, sehr spannendes Finale bekommen.
Ja. Über vier Namen müssen wir auch noch sprechen.
Ja, bitte.
Beziehungsweise einen Namen haben wir schon genannt. Die Scott-Brüder haben diesmal beide gepunktet. Also Joshua Scott hat dementsprechend auch gepunktet, auch ein starkes Spiel gemacht vor dem Touchdown. Es hat ja auch schon gut gestartet mit dem ersten Touchdown von Jonathan Scott beim Lauf. Da hat er Wir haben halt ganz entspannt drei Stiff-Arme ausgepackt und die Pariser ganz alt aussehen lassen. Also die Stiff-Arme, Respekt, also dass er ein bisschen Muskeln hat, das sieht man ja. Also entweder hatten die Pariser gar keine Körperspannung oder der rechte Arm von Johnson Scott ist einfach brachial stark.
Ja, ja, also das war schon, also diese Stiff-Arms, die er da ausgepackt hat, das war schon Lehrbuch, möchte ich sagen. Ja. Also da kannst du wirklich einen Running Back mal vor den Fernseher setzen und ihm zeigen, so, das ist übrigens ein Stiff-Arm und so funktioniert das und hinterher noch einer und ein Touchdown macht er auch noch drauf. Ja. Also das ist schon wirklich gut.
Ja. Und Joshua Scott natürlich auch mit seinem Touchdown, wo er auch sehr spritzig unterwegs war, ein, zwei Gegner ausgetanzt hat. Das freut mich, dass beide gepunktet haben. Wir haben ja schon darauf gewartet, dass er seine Punkte macht, beziehungsweise beide punkten. Jetzt war es dann endlich soweit. Die haben ja auch danach einen Kommentar gegeben bei der AFLE auf dem nach dem Spiel. Und vielleicht sehen wir ja das dann jetzt schon häufiger, dass beide punkten. Den ich noch hervorheben möchte, ist Giacomo De Pauli mal wieder, der dann in der zweiten Hälfte sehr viel gespielt hat. Und der letzte Drive, beziehungsweise unser letzter Touchdown war gefühlt ein De Pauli Drive, weil dementsprechend er hat alle Spielzüge bekommen und hat dann einen First Down nach dem anderen gemacht und hat sich dann mit einem Touchdown am Ende noch die Krone oder die Kirche auf der Sahne geholt.
Hat er sich
also
selbst
gelungen. Also da hat er echt ein gutes Spiel gemacht. Und natürlich Tom Wolf, auch wenn er jetzt nicht so viel geworfen hat, aber er kam dann im letzten Quarter oder im letzten zwei Quartern rein und
macht seinen ersten Touchdown
und er macht auch ein gutes Bild ab. Ne? Also da muss man ehrlich sagen, den braucht man nicht verstecken. Der weiß, was er tut. Er kann's. Ne? Also 100% Completion Rate, gut, das ist jetzt bei einem von einem jetzt nicht ganz so schwer, aber der war immerhin über 37 Yards und das musste er auch erstmal machen, 37 Yards anbringen. Ich glaube, der ging dann auf Harlan Kofi, glaube ich, ne? Oder wer war da? Ich gucke gerade mal eben. Auf den Joshua Scott war es.
Nee. Ja.
Und dementsprechend, ja, starkes Ding. Also da haben wir auch in der zweiten Reihe als Backup-Quarterback, wenn mal Kenji Bahrang was passiert, eine ordentliche eine Waffe. Muss man halt mal überlegen. Ne? Jetzt nächste Woche gegen die Alpine Rams macht man es ähnlich wie zu dem Spiel, wo wir gleich kommen, die Wiener, dass man von Anfang an vielleicht den Quarterback Backup spielen lässt. Nein, oder vielleicht ein bisschen früher. Muss man mal schauen. Aber ein bisschen Spielzeit wäre auch nicht schlecht für ihn.
Absolut, aber ich hoffe, dass wir da schon mit der ersten Garde antanzen und dass dann auch weiterhin im Flow bleiben. Aber kommen wir später zu. So. Ja. Jetzt gibt es aber ein großes Thema. Es wurde auch schon groß diskutiert.
Ja, nicht nur.
Es geht mal wieder um die Uhr.
Genau, nicht nur. Also, Football hat es mit dem Artikel gestern sogar schon, glaube ich, gepostet. Wir haben uns die letzten Wochen ja auch schon mal gefragt, warum denn die Uhr immer so immer wieder ausfällt in der letzten Hälfte oder in den letzten Quarter. Und. Ja, was soll man dazu sagen? Football hat es jetzt ausgeschrieben, eine offizielle Meldung der AFLE gibt es dazu nicht. Läuft die Uhr einfach weiter, die Mercy Rule, du sagst es. Was ist es denn?
Also grundsätzlich die Mercy Rule gibt es tatsächlich, also die gibt es in der NFL nicht, diese Mercy Rule. Die gibt es aber sehr wohl in Absprache im College Football, die gibt es auch im Jugendbereich, also auch in Deutschland gibt es die. Also in Deutschland ist die zum Beispiel, wenn ein Team mit 35 Punkten führt in der zweiten Hälfte, dann gibt es die Mercy Rule. Und die Mercy Rule besagt, die Uhr läuft weiter, egal was passiert. Ja, also egal ob der Ball ins Aus geht, egal ob es ein Incomplete Pass war, die Uhr läuft weiter. Die wird nur noch angehalten zu Timeouts, zum Two-Minute-Warning und bei Verletzungen. So. Und ansonsten hat halt den Sinn, soll das Spiel nicht unnötig in die Länge ziehen, ein schiedes Spiel, soll Demütigung, soll das halt vermeiden und soll natürlich auch vor Verletzungen, dann unnötige Verletzungen, soll das eben auch vorbeugen. Interessant ist eben, offiziell gibt es die Regel in der AFLE nicht. So. Und es wurde ja auch gesagt, und das ist immer wieder diesen Hintergrund vor der Saison, wurde ja gesagt, solche 50-60 Burger wird es nicht geben. Dann braucht man auch keine Mercy Rule. So, jetzt gibt es sie doch und man munkelt, dass es dann vielleicht doch in Absprache, also im College Football ist es zum Beispiel so, dann sprechen sich die beiden Coaches miteinander ab und auch mit den Schiedsrichtern. Und wenn sich die beiden Coaches einig sind, dann sagt mein Schiedsrichter, ey, komm, lass Mercy Rule, und dann lassen die Uhr halt weiterlaufen. Wäre auch alles völlig okay, wenn man das jetzt hier bei uns nicht so hinter vorgehaltener Hand machen würde. Ne? Es ist so, die Uhr wurde auf einmal ausgeblendet. Ne? Die Uhr war nicht mehr zu sehen im Fernsehen und auch hier im Stream nicht. Und das hatten wir ja schon mal vor 2 Spieltagen oder so, wo wir dann gesagt haben, hör mal, wie ist schon vorbei das Spiel? War doch jetzt gerade erst und ist schon 3. Quarter? Komisch. So, und da kann man ja schon, jetzt kann man natürlich hingehen und sich das Spiel mal angucken, in der Review, und mal wirklich mit der Stoppuhr hingehen und gucken, wie viel Netto-Spielzeit war es denn tatsächlich. Ne? Dann kann man mal die Uhr anhalten bei jedem Incomplete Pass und bei jedem Pass ins Aus. Ich weiß nicht, ob das schon jemand Findiges getan hat. Ich hatte dafür noch keine Zeit. Aber das, wenn ich die Zeit hätte, würde ich das tatsächlich tun und mich mal hinsetzen und sagen, aha, guck mal, das war definitiv die Mercy Rule, das war auf jeden Fall eine Running Clock, und die wurde nicht angehalten. Ich finde, die Regel an sich ist völlig in Ordnung und auch sinnvoll.
Was dafür sprechen würde, ist im 3. Quarter, als es schon 55-6 stand, war Paris im Ballbesitz und wir haben 10 Minuten Drive gehabt. Und da waren also gerade so Sachen, so Tackle for Loss oder sowas oder Incomplete Passes, die rauskommen, da ist ja normalerweise auch die Uhr wird angehalten. Und ich glaube nicht, dass sie dann die 10 Minuten per Session hätten, also 10 Minuten Ballbesitz in Drive, wenn das nicht weitergelaufen wird, weil die wären genauso wie alle anderen. Also warum soll Paris, wenn sie im Schnitt, sage ich mal, dieses Spiel 2,5 bis 3 Minuten Drives haben, warum sollten die im 3. Quarter, wenn sie den Ball nicht freiwillig abgeben, was ja dann über die Fumbles passiert ist, wie sollten sie dann 10 Minuten Drive bekommen? Ja, also das spricht schon sehr für sich von den Stats her, dass da ein bisschen an der Uhr gedreht wird.
Ja.
Und bei Wien halt auch und die letzten Spiele auch schon. Und das ist halt undankbar, auch den Fans gegenüber, wenn man wirklich von Anfang an sagt, ne, eigentlich, es gibt keinen 50-Burger, gut, dass es die von Anfang an gegeben hat, war von Anfang an auch klar, also da verstehe ich dann auch seitens AFL nicht, also Moritz Heißler dann sagt, nee, es wird keinen 50-Burger geben, nur um ein bisschen gegen die EFA zu spielen.
Ja.
Aber jetzt dann auch, am Anfang hätte man auch sagen können, gut, das liegt an der irgendwie Übertragungen, ne, dass dann da Probleme mit dem Regie oder sonst irgendwas ist, aber jetzt in Woche 11 oder Woche 10, wo wir jetzt waren, das nimmt ja keiner ab, dass da irgendwie Probleme mit der Regie waren. Also es hat funktioniert, ja. Die Anzeigen sonst, die Linien haben einigermaßen funktioniert. Oder ganz zufälligerweise im 3. Quarter bei beiden Spielen, also ich habe dann parallel halt auch mal bei Wien reingeschaut und du hast auch schon gesprochen, fällt dann die Uhr aus und wird nicht angezeigt, also sowohl das Quarter als auch die Uhr wird nicht angezeigt. Um mein Lieblingsphrase zu sagen, es hat ein Geschmäckle. Ne? Liebe Grüße an alle, absolut. Es hat ein Geschmäckle.
Ja, hat es. Und was ist Time of Possession, wenn ich mir die angucke, 28 Minuten Time of Possession für Rheinfire und 31 irgendwas für das passt übrigens wieder nicht, aber das sage ich dir jetzt nicht.
Habe ich schon längst gesehen.
So viel Time of Possession können die gar nicht gehabt haben. Ja. Ne? Also das gibt der Spielstand auch gar nicht her. Das ist kein Third Down gemacht, haben wir eben schon gesagt. Und da kannst du eigentlich gar nicht so viel Spielzeit von der Uhr nehmen. Dieses Geschmäckle ist eben, ey Leute, dann sagt doch, dass ihr es macht. Ist ja auch völlig okay. Dann nimmt es euch auch keiner übel. Das ist wieder eine Kommunikationssache. Ne? Und sagt doch einfach, okay, haben wir die Mercy Rule, das machen wir jetzt. So. Warum machen sie es nicht? Weil es nicht professionell wirkt. Ne? Eine Mercy Rule ist sowas für Highschool-Football und für niederklassigen Football, für Jugend-Football. Aber dass man das dann im Halbprofi-Bereich hier auf europäischer Ebene, will man sich die Blöße, glaube ich, nicht geben. Finde ich echt traurig und auch mal wieder eine Kommunikationssache. Verarschen könnt ihr euch alleine. Ja. Und du hast es schon gesagt, Football hat es ja auch schon thematisiert, ganz viele haben es thematisiert. Es war auch schon, glaube ich, Thema hier in der Spieltagsnachbesprechung, wenn ich das richtig gesehen habe, auch hier über unseren Fanclub quasi. Das kannst du nicht machen. Ja, müsst ihr offen mit umgehen, weil wollt ihr wirklich, dass ich mich da hinsetze jetzt hier in meinem Urlaub und mal mit die Stoppuhr raushole und dann können wir mal wirklich gucken, wie viel Spielzeit da wirklich gewesen ist. Also das ist völliger Bullshit.
Ja, das ist wieder das Thema. Man will da eigentlich, man hat am Anfang gesagt, dass man mit offenen Karten spielen will. Dann waren vor der Saison waren schon Themen, dass das nicht gepasst hat und dementsprechend, ja, es zieht sich immer weiter. Jetzt hast du so das Gefühl, die AFLE wird langsam so gefühlt, dass das ELF 2.0 Thema. Ja. Weil es ist völlig undurchschaubar, was da für Regeln angesetzt werden, was da für Liga-Regeln bekannt gegeben werden, wer da wie spielt. Also das ist alles nicht schön und muss man jetzt dann hoffen, dass sich vielleicht, Jim hat es ja angesprochen, dass man sich vielleicht dann doch zusammensetzen kann nach der Saison und dann doch mal die Ligen wieder vereint und dann vielleicht dieses Geschmäckle bzw. dieses Gefühl von man wird als Fan verarscht, muss man ehrlich so sagen, weggeht und man wirklich zu dem kommt, was man braucht und das ist nämlich europäischer Football auf dem Profiniveau, wo dann die Spiele auch gut sind, wo man dann auch Fans catchen kann, weil so hilft es beiden Ligen nicht und wie gesagt, jetzt sind wir mit der Mercy Rule, ist es nochmal ein Thema mehr, warum sollten Fans ins Stadion gehen, wenn du dann auch nichts geboten bekommst, wenn ab der zweiten Halbzeit die Uhr einfach läuft und quasi zweite Hälfte kürzer ist als das erste Quarter gemeinsam. Ne? Also,
ja, wenn du es weißt, ist das völlig okay, ne? Aber wie gesagt, das ist schon wieder dieses durch die Hintertür, ist das jetzt eingeführt oder wird das so praktiziert und keiner gibt es zu. Das ist wirklich kacke. Das geht so nicht. Und da hat der Jim ja auch gesagt, du brauchst offene Kommunikation. Das ist alles, was du brauchst. Das ist das A und O. Ja, aber gut. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ich war gerade am Kühlschrank.
Ja, man hat das Rauschen leider gehört. Das bleibt nicht aus, aber.
Was, dass ich am Kühlschrank war?
Das vom Kühlschrank haben wir gehört. Ja, also vielleicht filtert das hier raus, aber das Mikrofon hat sich auf jeden Fall bewegt. Aber das bedeutet für euch, für alle Sound-Leute, ihr könnt skippen. Wir trinken jetzt schön unsere kalte Dr. Pepper. Du hast ja ein bisschen wärmer als wir, aber trotzdem wird es schmecken.
Ja. Schön. Ich muss euch sagen, es schmeckt am Mittelmeer bei türkisblauem Wasser noch mal besser.
Mach uns halt alle madig.
Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Ich hab in Kroatien immer noch keine Dr. Pepper gesehen. Gut, dass ich sie mitgenommen habe. Nicht, dass mir das weggenommen wird bei der Grenzkontrolle oder so.
Das hätte ja sein können, ne? Nicht so wie ein Laserpointer in der Schweiz.
So sieht's aus. Ja, ich muss jetzt nächste Woche muss ich gucken, ob ich noch in Kroatien bin. Vielleicht bin ich schon in Slowenien. Ich muss noch mal über die Grenze. Also ich werde sie gut verstecken, die Dr. Pepper.
Ja.
Gierigen Grenzbeamten.
So ist es. So, kommen wir, bevor wir zum Liga-Alltag kommen, nochmal eben zu den anderen beiden Spielen am Wochenende. Samstag 15 Uhr waren die Alpine Rams zu Gast bei den Wroclaw Panthers.
Ja, auch das muss ich sagen, bis zur Halbzeit ein spannendes Spiel.
Hat mich auch sehr gewundert. Ich habe auch einen Teil gesehen, also da haben die Alpine Rams echt gut mitgehalten. Und zur Halbzeit, du hast angesprochen, 14-14, Endstand 14-44. Das heißt, in der zweiten Hälfte haben die Alpine Rams dann nicht mehr funktioniert. Aber man sieht, das war ja auch gegen die London Warriors dann so, die Alpine Rams können schon spielen. Es ist nicht keine Mannschaft jetzt wie die Florence Lions, denen wirklich dann gar nichts passiert. Oder jetzt dann halt Paris jetzt gegen uns. Also da können wir zumindest nächste Woche auch, oder kommenden Spieltag, ein bisschen hoffen, dass da zumindest ein Teil Gegenwehr passiert. Aber dass es einen 14-14 zur Halbzeit in die Wroclaw Panthers gibt, hätte ich nicht vermutet.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber da ist dann wieder der lange Atem doch eher bei Wroclaw, die das dann klar gemacht haben dann in der zweiten Hälfte. Denn in der zweiten Hälfte hat dann haben die Alpine Rams gar nicht mehr gepunktet und dann ging es halt 44-14 aus. Interessante Statistik finde ich, Herr Wayne ist auch Rushing Leader.
So wie man es eigentlich kennt von den Panthers, ne? Wenn er Platz hat, dann läuft er gerne.
Ja, ne, hat er 8 Attempts und 59 Yards, das ist schon ordentlich, seinen längsten über 16 Yards. Da haben sie wieder gezeigt, was sie können. Wie gesagt, sie waren bei uns erschreckend schwach. Und wir drücken uns die Daumen, dass sie im Halbfinale nicht das auspacken können, was sie zu leisten imstande sind, um es mal so zu sagen. Ich glaube schon, dass wir ein sehr, sehr ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel bekommen in Oberhausen. Ich möchte es gar nicht aussprechen, ja. Laut. Ja, schauen wir mal. Aber keine Überraschung, dass sie gewonnen haben.
Also, nein, das war, nein, das war sehr, sehr dann eindeutig. Was mich ein bisschen wundert, bei den Panthers fehlt, wie heißt der, Brozowski, der normalerweise da sehr stark ist. Der hat ja bei uns auch nach dem ersten Drive sich verletzt, verabschiedet und ja nicht mehr gespielt. Also scheint dann.
Ich glaube, der ist nicht ganz fit. Ich glaube, der ist nicht ganz fit.
Dementsprechend haben sie ihn geschont, weil er taucht nicht auf in der Statistik, sonst hätte er ja auch ein paar Punkte gemacht. Also da sind wir mal gespannt. Vielleicht wird er auch geschont. Du hast angesprochen, das Spiel in Oberhausen stand jetzt. Spielen wir ja gegen die Panthers und dementsprechend will man da
gleich mal
auch
drauf gucken.
Schauen, dass man mit dem Top-Team natürlich dann auch anreist nach Oberhausen.
Ja, springen wir direkt zum nächsten Spiel.
Genau.
Das war auch keine Überraschung.
Die Vienna Vikings zu Gast in Florenz, wie hieß es so schön, knapp 50 Zuschauer, beziehungsweise nicht viel los, weniger mehr Spieler als Zuschauer. Also es ist echt schade, dass Florenz da nichts passiert, beziehungsweise dass da keine Zuschauer kommen. Ich hätte mir doch gerne gewünscht, dass da vielleicht ein paar mehr Zuschauer kommen, aber so ist es am Ende ein unbedeutendes 68-6 für die Wiener Vikings, wo es zur Halbzeit schon 55-0 stand.
Ja, und du hast es angesprochen, Herr Holmes hat nicht gespielt. Das ist schon eine Aussage, ne? Ich meine, ja, man weiß, man ist stark und man schont jetzt den Holmes. Man zeigt auch wie schwach wirklich Florenz ist, ne? Muss man ja leider sagen, dass Wien da mit der zweiten Garde antanzt oder größtenteils aufläuft und die schon zur Halbzeit mit 55-0 demontiert.
Ja, traurig. Und wenn man sonst so auf die Stats guckt, ne? Also Total Yards hat Florenz 36 geschafft. Das ist jetzt nicht so viel, also 20 Passing Yards, 16 Rushing Yards.
Das ist nicht so viel, ist gut, ja.
Also es ist ein Zehntel von dem oder ein Elftel von dem, was die Vikings gemacht haben. Bis auf Penalties nichts gewesen, ne?
Ja, das war alles nichts, muss ich leider sagen. Es war erwartungsgemäß, ja, und dass das Spiel ein 60-Burger wird, das hätte ich auch Geld drauf setzen können. Und das wurde aber vor dem Spieltag ja schon vorausgesagt von allen Experten und die es gerne sein würden, dass das keine Überraschungen geben wird, dieses Wochenende. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Ja, wir können ja mal grundsätzlich auf die Tabellensituation schauen. Und da muss ich sagen, wir haben jetzt geclincht die Playoffs. Ja, also uns ist auch der erste Platz nicht mehr zu nehmen eigentlich in der, wobei theoretisch könnte uns London noch kriegen, rein in der Theorie, wenn London uns schlägt im letzten
Spiel. Genau, das wäre der einzige Kicker, dass London auf Mallorca uns schlägt und dann quasi den direkten Vergleich gewinnt. Aber ich sage mal, spätestens jetzt am kommenden Spieltag, wenn wir die Alpine Rams geschlagen haben, ist das Thema durch. Ja, ja. Die Florence Red Lions haben sich ja auch verabschiedet aus dem, welche Überraschung, aus dem Playoff-Picture. Dementsprechend ist das auf der Southeast Conference schon nur noch ein Dreier-Team, was da reinkommt, beziehungsweise mit den Vienna Vikings ja schon ein Fester und die Panthers und die Berlin Thunder kämpfen dann um den letzten Platz.
Ja, wobei es da auch mit dem Teufel zugehen sollte, dass Wroclaw das nicht packt. Ja. Also theoretische Chancen für Berlin sind noch da, ja, aber das glaube ich eher nicht. Also es wird auf dieses viel Gestirn, um es mal so auszudrücken, von Rheinfire, London, Wien und Wroclaw hinauslaufen. Also ja, ich glaube auch nicht, dass Paris noch London einholen wird. Das wird auch nicht mehr passieren, so wie Paris momentan drauf ist. Und London, habe ich schon gesagt, die haben sich jetzt, glaube ich, gefunden und die werden alles, was da jetzt als schwächer dasteht, werden sie auch schlagen.
Also es müsste auch sehr viel noch passieren, dass beziehungsweise knapp ist es schon. Also es könnte Berlin, könnte ja schon noch als Bestvierter dann reinkommen oder Vierter auf einer Conference. Dementsprechend muss man schauen, was passiert. Aber mit dem Hinblick auf die anderen Meldungen aus Berlin,
ja,
weiß man natürlich nicht, was das zu bedeuten hat. Ne? Also wer es nicht mitbekommen hat, sind jetzt die Ticketverkäufe eh schon abgesagt. Da gibt's dann also nichts mehr. Und jetzt neueste Meldung ist, dass das Insolvenz oder ein erneutes Insolvenzverfahren in Berlin aufgerufen wurde. Also da ist nach letztem Jahr und dem Jahr davor mal wieder in Berlin Never Ending Story kein Geld vorhanden.
Ja, ja, sehe ich genauso. Sportlich muss man dann natürlich mal schauen. Jetzt, wenn wir mal nach vorne schauen, haben wir schon gesagt, wir spielen ja nächstes Wochenende gegen die Alpine Rams. Am Samstag, ne, glaube ich, am 1.8. Wir spielen genau. Samstag, ist das richtig? Ja. Ja. Und am Sonntag spielen dann spielt Berlin
das Verfolgerduell
zu Hause gegen London. Ne? Also das ist dann nochmal so letzte Chance für Berlin, würde ich sagen. Und die Chance für London, da klar zu machen, in die Playoffs zu kommen.
Ja, aber das Thema fehlendes Geld in Berlin, wie gesagt, man kennt es. Es ist natürlich schwierig. Du hast jetzt eine Liga, die angeblich durchgeplant ist, wo es Geld da sein sollte, wo er auch gesagt hat, die nächsten Jahre sind gesichert. Und dann hast du mit Paris, Florenz, den Rams immer wieder das Thema, dass da wohl Gehälter nicht gezahlt werden, beziehungsweise dann mit den Visa das Thema ist. Und jetzt hast du es halt ganz öffentlich auch, dass Berlin Thunder wieder insolvent ist. Also irgendwie passt das nicht zusammen mit dem Bild der Liga, in der man sagt, die nächsten Jahre sind durchfinanziert. Zumindest ist da Geld da für die Franchises. Es gibt schon die ersten Kommentare, die sagen, was wurde da überhaupt gezahlt? Wurde überhaupt was gezahlt? Ist da der Joe Nagel doch nicht so liquide, was da passiert? Und warum greift die Liga dann nicht ein und rettet die Berlin Thunder mit einem Zuschuss?
Du weißt nicht. Also mein Verdacht ist, da sind einfach zu viele Löcher offen gewesen, dass gar nicht genug Kohle da war, um die zu stopfen, ja, aus der Vergangenheit. Und es ist ja nun keine neue GmbH, die da entstanden ist, sondern die ist ja quasi gerettet worden, übernommen worden, wie auch immer, sodass die Gesellschaft ja noch besteht und dass auch irgendwelche Forderungen ja noch bestehen können. Und wenn die dann jetzt durch sind, da ist vielleicht nicht genug Kohle da. Und man weiß nicht, wie viele Löcher da sind, ne? Wie offen sind denn die Karten, mit denen da gespielt wurde, seitens der Berliner GmbH oder der alten Eigner der GmbH, weiß man nicht. Schwieriges Thema, und ich hoffe, und das ist wirklich eine Hoffnung, und das ist ein kurzer Hoffnungsschimmer, nur dass da noch Rettung in Sicht ist. Aber
es ist ja auch die
Frage, ich würde kein Geld draufsetzen.
Es ist ja auch die Frage, ne, wie wird es die nächsten Spiele weitergehen? Also jetzt am kommenden Spieltag, du hast angesprochen, sind die London Warriors zu Gast in Berlin. Danach, das Wochenende, kommen wir.
Ja.
Wird es überhaupt die Spiele geben? Das ist ja die große Frage. Ne? Also wird der Spielbetrieb weiter stattfinden? Wird da von seitens der AFLG reingebuttert? Irgendwie noch, und zumindest, wie gesagt, das mit den Tickets und Fansmäßig ist halt schon tote Hose. Rettest du jetzt noch Berlin über die nächsten Tage oder nächsten Wochen? Weil Berlin hat dann in der vorletzten Woche das Spiel in Paris, und am letzten Spieltag, dann 22. August, sind die Wroclaw Panthers da in Berlin. Also dementsprechend.
Also ich glaube schon, dass sie Thunder über die Saison tragen werden, weil die Blöße der ELF so in Bezug auf nicht mehr stattfindende Spiele, das werden sie sich nicht geben. Das glaube ich nicht. Da werden sie noch so viel reinbuttern, dass sie zumindest zu den Spielen reisen können und auch die Spiele bestreiten können. Also glaube ich schon.
Ja, es ist. Aber wir müssen schauen. Also wie gesagt, was da mit Florenz ist, ähnliches Thema. Alpine Rams, also wie willst du dann die nächsten Jahre eine Liga bestreiten, jetzt mit den Mitteln, die jetzt da sind, und die Mannschaften, die dann nicht funktioniert haben? Also da muss sich die AFL deutlich was überlegen, wie sie es machen. Wie gesagt, ist die Hoffnung ist da, dass Jim da alles versucht. Also ich hoffe, gebe die Hoffnung nicht auf, dass er es schafft, da irgendwie die AFL und die EFA zusammenzubringen, wo man wirklich den Merger schafft und ein vernünftiges Konstrukt machen. Und dann kannst du auch die Florence Red Lions und auch Paris Lights kannst du wieder einstampfen. Dann kommen von seitens der EFA die angekündigten Franchises, die da ja auch schon in den Startlöchern stehen, und wo man auch gesagt hat, man wartet dieses Jahr ab und guckt dann eher nächstes Jahr, damit man auch vernünftig was aufbauen kann und nicht innerhalb von zwei Wochen versucht, irgendeine Pseudo-Franchise aufzubauen. Ja. Und dann hoffen wir einmal darauf, dass dann nächstes Jahr ein bisschen besser wird, ne?
Ja, hoffen wir. Die Hoffnung stirbt zuletzt, lieber Josh. Aber naja, sind noch ungelegte Eier. Wir werden in der Offseason sicherlich auch viel Gesprächsstoff haben und vielleicht auch mal den einen oder anderen ans Mikro kriegen, der da gesprächiger ist und offener ist, sagen wir es mal so, als das bisher der Fall war.
Ja.
Ja, über die EFA müssen wir nicht sprechen. Da ist nichts passiert. Die hatten spielfrei alle. Da sind jetzt auch zwei Spieltage offen. Und da geht's ja tatsächlich noch drum. Also Munich und Nordic haben ja schon gesagt, die sind schon in diesem Spieltag.
Big Four, genau.
Big Four in Frankfurt. Und jetzt geht's noch drum, wer kommt noch rein? Frankfurt, Paris und Prag ist ja auch noch im Rennen. Da darf man auch gespannt sein. Also Frankfurt und Paris können sich da noch nicht so sicher sein. Die können durchaus noch eingeholt werden von Prag. Theoretisch auch noch von Tirol. Das wage ich aber zu bezweifeln.
Ja, zumal, wir hatten es auch angesprochen, Prag spielt am letzten Spieltag gegen Frankfurt. Also da könnte man zu Hause in Prag dann auch sich die Punkte sichern. Und ja. Frankfurt dann rausschmeißen. Und wie sind die Paris Musketeers sind bei Nordic Storm jetzt am Wochenende. Am Sonntag um 13 Uhr gleichzeitig spielt die Frankfurt Galaxy. Oder die Nordic Storm sind zu Gast bei Frankfurt Galaxy. Und die Raiders Tirol sind in Prag. Interessanterweise hat man alle drei Spiele gleichzeitig 13:12 Uhr am Sonntag am 2.8. angesetzt. Ob das so ein bisschen gewollt ist, dass sie zeitgleich laufen.
Aber wie interessant, ne? Wenn wir dann siehst, dass sollte Prag gewinnen und Frankfurt verlieren. Dass Frankfurt verliert, ist ja durchaus realistisch. Ja. Dann stehen sie auf einmal punktgleich da und dann geht es tatsächlich am letzten Spieltag friss oder stirb. Ne?
Ja.
Das ist richtig. Und am letzten Spieltag, haben wir schon gesagt, spielt dann Munich gegen die Nordic gegeneinander. Und dann hast du halt noch Paris gegen Tirol. Man darf gespannt sein. Also
es sind vor allem jetzt interessante Begegnungen aus der Sicht auch, dass bei Frankfurt wurde ja auch der Quarterback rausgeschmissen und ein neuer announced als Bauernopfer. Jason Garbers, den man nicht, warum man den rausgeschmissen hat, kann keiner verstehen, weil er immer performt hat.
Fragen wir doch mal Coach K, keine Ahnung.
Aber vielleicht war es so ein bisschen in seiner energischen Phase, auch wie er den Handshake verweigert hat. Aber ja, die nächsten zwei Wochen EFA sind auf jeden Fall sehr interessant, was da passiert und wer in das Big Four einzieht. Bei uns die nächsten Wochen ist es aber ja überschaubar, ne? Also bis auf das Spiel jetzt in London gegen Berlin, wo es darum geht, wer von den beiden wirklich sich den vierten Playoff-Platz sichert.
Ja, interessant, genau, das ist ein interessantes Spiel. Das andere ist vielleicht nochmal am 8.8. hast du Wien nochmal gegen Wroclaw. Das wird vielleicht auch nochmal interessant, aber ansonsten sind das eher, ja, ohne jetzt den Rest der Saison madig zu reden, eigentlich eindeutige Dinge auf dem Papier und wahrscheinlich auch auf dem Feld. Ist so.
Ja, vielleicht schlagen die London Warriors ja in der vorletzten Woche dann auch die Wroclaw Panthers, aber das...
Die Panthers, okay. ja, da könnte es noch mal was gehen, ja. Wobei es ist ja eine Interconference quasi. Ja, mal gucken. Schauen wir mal.
Ja.
Könnte was gehen.
Könnte was werden, auf jeden Fall.
Apropos, wenn wir schon den Blick Richtung Finale richten. Wir haben ja eine Trophy, die wurde jetzt präsentiert.
Ja.
Der Pokal.
The Gold Bowl.
Sieht schick aus. Sieht schick aus.
Echt schick
aus. Muss ich sagen,
Die Frage ist, wie viel er aushält. Ja, es gibt ja diverse Trophäen, die regelmäßig kaputt gehen.
Ja, der sieht so ein bisschen filigran aus. Ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob da so ein kräftiger Bursche da mal ein bisschen dran rumrüttelt, ob da nicht die Streben kaputt gehen. Also muss man mal schauen, was bei der Übergabe passiert. Ja. Oder ob es ein bisschen steifer ist im Metall, ne?
Ja. Oder wie sie in Tampa gemacht haben, wenn Tom Brady dann das Ding mal kurz von Schiff zu Schiff wirft. Über den Rhein quasi. Ja, gucken wir mal. Ja, was war sonst noch los? Deutsche Meisterschaft im Flag Football.
So ist
gelaufen.
Es. Die Finals.
Es waren spannende Spiele. Ich habe mir da mal so zwei, drei von angeguckt. Endergebnis, jetzt mal aus Düsseldorfer Sicht, muss man ja sagen, die Firecats, die begleiten wir ja nun. Sowohl die Frauen als auch die Herren sind Dritter geworden, auf dem dritten Platz gelandet. Deutscher Meister bei den Frauen sind überraschenderweise, muss man sagen, die Kelkheim Lizards. Das ist eine kleine Überraschung. Die sind zwar recht gut, haben aber dann im Finale die Munich Spatzen geschlagen. Und bei den Herren sind die Munich Spatzen Meister geworden. Und die haben wirklich überraschenderweise den mehrfachen deutschen Meister, die Waldorf Wanderers, geschlagen.
Ja, das war wirklich, ich habe auch einen Teil davon gesehen. Wie du sagst, ist sehr überraschend, weil natürlich dann alle die Waldorf Wanderers auf dem Schirm hatten. Ich hatte natürlich die Hoffnung so ein bisschen auch, dass bei den Mädels vor allem auch die Firecats da wieder mal ins Finale kommen, so wie letztes Jahr. Hat dann im Halbfinale nicht funktioniert.
Ja, man muss sagen, in der Vorrunde wurden die Spatzen noch geschlagen von den Firecats im ersten Spiel und dann im Halbfinale quasi, oder im Halbfinale, die hatten ja so einen komischen Modus da, aber quasi. Den
Doppelmodus, ja.
Ja, quasi im Halbfinale, da haben sie dann gegen die Spatzen verloren. Leider. Und sind somit nicht ins Finale eingezogen.
Ja, nichtsdestotrotz sind jetzt zwei Jahre hintereinander, also die ersten zwei Jahre beides mal zu den die Finals gekommen.
Ja.
Diesmal ja in Hannover, letztes Jahr waren sie ja in Berlin, meine ich, im ersten Jahr. Also von daher gibt es Luft nach oben, beziehungsweise auch ein gutes Bild, dass die Firecats sowohl Männer als auch Frauen ihre Leistung abrufen können. Ja, und da sind
jetzt kann gespannt. Man sich ganz konzentrieren auf die Weltmeisterschaft.
So ist es, denn das ist ja auch nicht mehr lange. Wir sind jetzt
zwei Wochen
im Voraus. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, vom 13. bis zum 16., ne? Es ist August. Also vom Donnerstag bis Sonntag ist die Fleck-WM in Jarrad, aber ihr werdet das ja schon gehört haben bei uns diverse Male. Wir haben es ja angekündigt.
Ja, wir werden ja da sein. Ja. Wir sehen uns da hoffentlich alle zu einem großen Footballfest. Ja, ja. Weil wir haben an dem Wochenende, wo dann das Finale ist quasi, spielt Rhein Fire in Florenz.
Ja.
Also wer da nicht skippen kann, weiß ich auch nicht. Soll er sich mal was Spannenderes antun.
Und den Sport1-Stream könnte er auch auf dem Handy schauen.
Und so sieht's auch aus. Ja. So, vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir da so ein bisschen live ticken. schauen wir mal. Ich habe mir sagen lassen, dass ich da diverse Aufgaben habe als Volunteer. Aber dazu komme ich später. So. Ich bin durch. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Du hast gar keinen Zettel.
Ich hatte keinen Zettel. Haben wir gesagt, wer wie spielt am Wochenende? EFA haben wir gesagt, bei uns AFLE am Samstag 17.10 Uhr Paris Lights gegen die Florenz Red Lions in Florenz, also ohne Zuschauer.
Ja, das hatten wir noch nicht gesagt, das stimmt.
Wir spielen um 18 Uhr in Duisburg gegen die Alpine Rams. Wer noch kein Ticket hat, der gerne kaufen, auch wenn das Spiel vielleicht nicht ganz so interessant wird, aber ich gehe davon aus, dass wieder auf dem P2 ein bisschen drumherum getailgated wird. Vielleicht gibt es ja auch Käsefondue, wer weiß. Und nein, weil es nur aus Spaß
war.
Nee, ich weiß noch nichts, aber hier Funky Flames oder der Tailgater oder die Guardians, was haltet ihr davon?
Käsefondue wäre natürlich richtig cool.
Da kann man immer schön ein bisschen Brot da reinstippen, ne? Schön auf dem kleinen Ofen, ne, dann von unseren beiden Campern.
Und wer sein Stück Brot verliert, der muss diesen guten Schnaps trinken da. Ich hörte etwas von dem selbstgemachten.
Genau, ich habe daraufhin eine Nachricht bekommen vom Günther, der mir geschrieben hat. Jetzt muss ich einmal hier schauen. Die sind ja fleißig am Hören und er schrieb nur Holunderblüten mit Whisky Grundbrand aufgesetzt.
Tja, geht mal zum Tailgating, sucht den Günther und fragt ihn danach. Also es schmeckt wirklich hervorragend.
Ja, vielleicht trinke ich.
Günther, ich werde leider nicht da sein.
Vielleicht also trinke
ich
doch mal ein. Also,
ja, ein Schnaps ist übrig.
Ja. Also von daher.
Müsste aber schnell sein.
Genau, müsste schnell sein. Mal schauen, ob noch was da ist von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob danach noch, nach dem Spiel noch was übrig geblieben ist oder ob er neuen gemacht hat. Ich bin gespannt, aber jetzt wisst ihr, was da drinnen ist. Die Rezeptur, genaue Rezeptur müsst ihr bei ihm anfragen.
Die ist geheim,
der Zaubertrunk. Na, auf jeden Fall, wir spielen 18 Uhr in Duisburg gegen die Alpine Rams. Kommt gerne vorbei, macht das Stadion voll. Ein paar Zuschauer wären
Sonntag haben
nicht
wir schon
schlecht.
Sonntag haben wir schon gesagt, ist London in Berlin zu Gast.
15.10 Uhr wird auch nächste Woche. Witzigerweise wird übertragen am Samstag das Spiel Paris gegen Florenz um 17.10 Uhr auf Sport1.
Ja, herzlichen Glückwunsch an Sport1. Das gibt eine Riesenzuschauerquote.
Ja, also das verstehe ich nicht, warum man dann nicht um 18 Uhr wenigstens Rhein-Fire zeigt, weil da weiß man, dass man wenigstens ein paar mehr Zuschauer hat. Aber Paris gegen Florenz ist jetzt nicht das Spiel, was man im Fernsehen sehen möchte.
Sagen wir mal so, ich stelle mir keinen Timer.
Ja.
Aber am Samstag, ich werde mir vermutlich das dann das Spiel um 18 Uhr anschauen. Da werde ich irgendwo in einem Naturschutzgebiet mich rumtreiben in Kroatien.
Ja, werde mir Wasserfälle angucken. Wichtig ist, dass du Empfang hast.
Ja, immer. 5G, sag ich mal. In diesem Sinne, Josh, es war schön mit dir. Ich habe nichts mehr. Ich sage Dobre Dan aus der Region. Ich weiß gar nicht, welche Region das ist. Aus Zadar, sage ich jetzt
mal. So ist es. So. Wir hören uns.
Tschüss.
The fire is back.